möchte mit euch Johannes 6, die Verse 37 bis 40 lesen. Dort heißt es: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen.
Amen.
Ich habe schon in einer früheren Andacht bereits einige Verse aus diesem Kapitel 6 des Johannesevangeliums mit euch betrachtet, wo wir uns Gedanken gemacht haben über das Brot Gottes. Am Anfang von Johannes 6 lesen wir über die Speisung der 5000. Und Jesus macht danach, als die Menschen wieder zu ihm kommen und Brot von ihm wollen, macht er ihnen klar, sie brauchen mehr als physisches Brot. Sie brauchen das Brot Gottes, lebendiges Brot, das Jesus selbst ist. Sie brauchen dieses Brot Gottes, um wahres Leben zu empfangen. Ein Leben, das bis in Ewigkeit bleibt, das nie vergehen wird. Und gleichzeitig haben wir gesehen, ist dieses ewige Leben auch eine an sich ganz neue Lebensqualität, die wir jetzt schon auf dieser Erde empfangen. Nämlich, es ist ein Leben in Gemeinschaft mit unserem Gott, mit dem wahren Gott, und ein Leben in seiner Erkenntnis. Aber in diesem Abschnitt, wo er mit den Juden redet, dort erwähnt Jesus nicht nur dieses Brot des Lebens, sondern erklärt auch über weitere Aspekte auf, die mit dem ewigen Leben verbunden sind. Welche Rolle spielt Gott in dem Ganzen? Liegt es einfach nur am Menschen, dieses Leben, dieses Brot entgegenzunehmen? Und was ist auch mit den Menschen, die dieses Leben empfangen haben? Und Jesus erwähnt hier in diesem Gespräch sehr bemerkenswerte Details, die uns, denke ich, große Freude bereiten sollten, die uns auch Zuversicht und Sicherheit geben dürfen und die uns auch in die Anbetung Gottes bringen sollten. Denn, wie wir es schon gelesen haben, wir sind ganz sicher in Gottes Hand als diejenigen, die Jesus, das Brot Gottes, in sich aufgenommen haben und die dadurch schon ewiges Leben haben. Und wir sind sicher, weil es Gottes Wille ist, dass wir niemals von ihm getrennt werden. Und durch die Schrift wissen wir, dass der Wille Gottes letztendlich immer durchgesetzt wird. Wenn also unser ewiges Leben in diesen souveränen Willen Gottes mit eingeschlossen ist, dann müssten alle Zweifel und dann sollten alle Zweifel ausgeschlossen sein. Dann brauchen wir nicht mehr fürchten, dass wir auf dem Weg in die Herrlichkeit scheitern werden. Und in dieser Andacht soll es genau darum gehen: Als Gläubiger bist du sicher aufgrund des Willens Gottes. So lautet der Titel dieser Predigt: Als Gläubiger bist du sicher aufgrund des Willens Gottes. Und ich möchte aus dem Text, den ich vorgelesen habe, drei Aspekte rausziehen zu diesem Thema. Und zwar der erste: Als Gläubiger bist du dem Sohn vom Vater gegeben. Und zweitens: Als Gläubiger wirst du nicht verloren gehen. Und drittens: Als Gläubiger wirst du am letzten Tag auferweckt werden. Und all diese Dinge, diese drei Aspekte, sind im Willen Gottes für dich als sein Kind enthalten. Und genau aus diesen Tatsachen, aus diesen Wahrheiten wollen wir heute Freude und Zuversicht und Frieden schöpfen. Und so lasst uns in den ersten Punkt gehen. Als Gläubiger bist du dem Sohn vom Vater gegeben. Jesus sagt es in Vers 37: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und ich denke, das allein ist eine sehr bedeutende Aussage. Gott, der Vater, gibt seinem Sohn Menschen. Und das sehen wir, dass es hier um Menschen geht, wenn Jesus weiter sagt: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es geht also um Menschen, die zu Jesus kommen. Wir sehen auch gleichzeitig, dass diese Menschen aber nicht von sich selbst aus kommen, weil sie es aus eigener Kraft gar nicht tun können. Das sehen wir, wenn wir dieses Gespräch weiterlesen, wo Jesus in Vers 44 dann sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht sieht. Und dann später in Vers 65 bestätigt er das nochmal, wenn er sagt, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Und dieses Unvermögen des Menschen, zu Christus zu kommen, liegt in der Natur des Menschen. Die Sünde hat uns Menschen so zerstört, dass unser Wille gegen diesen Gott gerichtet ist. Es herrscht im Menschen eine tiefe Abneigung gegen Gott. Paulus beschreibt es in Römer 8 als Feindschaft gegen Gott. Und das ist nicht immer so offensichtlich. Diese Feindschaft wird nicht immer so offensichtlich. Aber grundsätzlich ist es auch eben dieser Unwille, sich Gott zu unterordnen. Und ich glaube, gerade die Menschen, die scheinbar nach außen gut sind und nichts Schlimmes tun, gerade die haben es vielleicht sogar manchmal schwieriger, zu Christus zu kommen. Man will eben nicht anerkennen, dass man ein Sünder ist und Christus braucht. Man denkt, man ist gut genug vor Gott, weil man ja keine schlimmen Dinge getan hat. Aber genau in dieser Selbstgerechtigkeit liegt eben auch die Feindschaft gegen Gott, weil man sich gegen Gottes gerechtes Urteil über einen selbst auflehnt. Und so sehen wir, dass jeder Mensch, egal wie gut oder schlecht er nach außen hin scheint, auf Gott angewiesen ist. Unser verdorbenes Herz ist also nicht fähig, aus sich selbst heraus zu Jesus zu kommen. Es braucht Gottes Eingreifen. Wir haben es schon in der Aussage von Jesus gesehen, dass nur diejenigen auch zu Christus kommen, zu ihm kommen, bei denen Gott eingreift. Und genau diese, die dann zum Sohn kommen, das sind diejenigen, die Gott, der Vater, seinem Sohn gibt. Und wie macht Gott das? Wie bringt er Menschen zu Christus? Es ist durch das Evangelium. Gott hat es so festgelegt, dass er uns nicht irgendwie einen Geistesblitz gibt und wir dann erlöst sind. Nein, Gott informiert uns Menschen. Er informiert uns und es erfordert letztendlich eine Reaktion unsererseits auf diese Information. Und daran sehen wir auch schon, dass Gott uns diese Rettung nicht irgendwie aufzwingt. Denn Gott informiert uns, er offenbart uns erstmal, wer er ist durch sein Wort. Und er offenbart uns dann auch, wie weit wir von ihm entfernt sind. Er offenbart uns unsere Sünde und eben auch diese Feindschaft, die wir gegen ihm gegenüber haben. Er wird uns auch unsere Hoffnungslosigkeit offenbaren, dass wir eben niemals diesem Gott und seinen Ansprüchen gerecht werden können. Und dann offenbart er uns aber auch den Weg der Erlösung in Christus. Und er zeigt uns, dass Christus für Sünder gestorben ist. Er zeigt uns, dass Christus allein die Sühnung für unsere Sünde ist. Und damit zeigt er uns auch, dass wir so Vergebung unserer Schuld haben können und Frieden mit Gott empfangen können. Also dass es möglich ist, diese Feindschaft zu überwinden zwischen Gott und Menschen. Und durch diese Information, wenn ich das so nennen kann, dadurch, dass er uns informiert, zieht er uns zu Christus. Und er wirkt und überzeugt uns durch das Evangelium, sodass wir letztendlich im Glauben reagieren auf diese Information. Wenn wir den vorherigen Vers, also Vers 36, anschauen, das ist die Grundlage für diesen Abschnitt. Also im Prinzip antwortet Jesus auf diese Aussage, die er in Vers 36 bringt. Dort sagt er, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Da sehen wir, Jesus kannte die Herzenshärte dieser Menschen, mit denen er sprach. Und es ist letztendlich die gleiche Herzenshärte, die jeden Mensch kennzeichnet. Und diese Herzenshärte muss durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst aufgeweicht werden. Und dieses Aufweichen, das geschieht eben durch die Wahrheit. Deswegen sagt Jesus einige Verse weiter auch, also in Vers 45, da sagt er zu den Juden dann, es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Also der erste Schritt ist es, das Wort des Vaters zu hören. Ja, wir sehen auch, hören allein reicht nicht. Nur diejenigen, die durch Gott oder durch seinen Geist gelehrt sind, die von Gott gelernt haben, also dann auch positiv im Glauben auf das Wort Gottes reagieren, nur diejenigen sind wirklich die, die zu Jesus kommen. Und nochmal sage ich es, genau diese Menschen sind diejenigen, die Gott, der Vater, seinem Sohn gibt. Und die Entscheidung, wen Gott letztendlich so zum Sohn zieht und wen er in seiner Herzenshärte verharren lässt, diese Entscheidung liegt bei Gott. Wir sehen, es liegt an Gott. Und es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, die der Vater seinem Sohn gibt, und dem Rest. Diese Tatsache macht Jesus auch in seinem eigenen Gebet in Johannes 17 deutlich, weil er eben nicht für alle betet einfach, sondern in Vers 9, Johannes 17, Vers 9, sagt er ganz deutlich, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Hier geht es wieder um diese Gruppe. Gott hat also seinem Sohn nicht einfach jeden Menschen, nicht die ganze Welt gegeben, sondern es ist eine auserlesene Gruppe. Und ich glaube, für den menschlichen Verstand ist das schwer zu greifen. Und über diese Tatsache wurde natürlich auch schon sehr viel diskutiert. Viele von euch haben vielleicht solche Diskussionen auch schon gehört. Ja, was ist mit dem Rest? Mit denen, die der Vater dem Sohn nicht gegeben hat? Ist das nicht unfair? Sowas würde Gott doch niemals tun. Und es ist auch irgendwo verständlich, weil diese Tatsache, wie Gott hier mit Menschen verfährt, eben unserem menschlichen, vielleicht auch unserer modernen Denkweise entgegensteht. Tatsache ist aber auch, dass Jesus hier in diesem Abschnitt in so deutlichen Worten redet, dass man sie ja nicht wirklich irgendwie anders interpretieren kann. Und ich denke, auch wenn wir das gesamte Wort Gottes betrachten, dann werden wir verstehen, dass Gott so weit über uns steht, dass wir ihn mit unserem Verstand eben auch niemals erklären und begreifen können. Und ich denke, darin ist auch die Tatsache liegt die Tatsache, dass uns Gottes Handeln verwirren darf. Ich denke, Gottes Handeln darf uns auch mal überrumpeln. Und darin müssen wir uns letztendlich eingestehen, dass wir nicht mit diesem Gott auf einer Stufe stehen und dass Gott völlig unabhängig von uns ist. Gott ist nicht an unsere Logik, an unsere Erklärungen gebunden. Er darf machen, was er für richtig hält, weil er letztendlich auch weiß, was richtig ist. Es ist allein Gottes Sache, warum er so mit den Menschen verfährt, wie Jesus es hier erklärt. Ich glaube, diese Tatsachen müssen wir akzeptieren und dürfen sie auch so stehen lassen. Wir müssen Gott an dieser Stelle nicht irgendwie versuchen zu erklären, sondern können getrost annehmen, was er uns sagt. Es ist letztendlich Gottes Entscheidung, für die er auch die volle Verantwortung übernimmt und für die wir als Menschen ihn auch nicht rechtfertigen müssten. Und so hoffe ich, dass wir jetzt diese Tatsache wirklich auch so annehmen und so stehen lassen können, um jetzt unseren Fokus wirklich darauf zu legen, auf diese Aussage, Gott, der Vater, hat seinem Sohn Menschen gegeben. Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir hoffentlich, was es für ein Privileg ist. Es ist ein Privileg, wenn du, der du doch nicht einfach aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb zu Jesus kommen kannst, doch zu den Menschen gehörst, die Gott seinem Sohn gegeben hat. Welch eine Gnade ist es, wenn du zum Sohn, zu Jesus Christus gekommen bist. Vielleicht hat man doch Zweifel, wenn alles an Gott liegt, kann ich dann wirklich sicher sein, dass er mich persönlich seinem Sohn gegeben hat? Woher weiß ich denn, dass diese Tatsache auf mich zutrifft? Das definiert Jesus in Vers 40. Er definiert diese Menschen, die zu ihm kommen, als diejenigen, die an ihn glauben. Glaubst du an Christus, dass er der Sohn Gottes ist, dass Gott ihn auf diese Welt gesandt hat, damit Sünder Erlösung empfangen können? Glaubst du, dass du ohne Christus verloren gehst, aber in Christus Vergebung deiner Sünden empfangen hast? Glaubst du, dass Jesus Christus das vollkommene Werk der Erlösung durch seinen Tod und seine Auferstehung vollbracht hat? Wenn du diese Dinge glaubst, dann gehörst du zu der Gruppe von Menschen, die Gott selbst seinem Sohn gegeben hat. Und dann bist du eine Gabe oder ein Geschenk Gottes an seinen Sohn. Gott hat dich dazu bestimmt, zu seinem Sohn zu gehören. Er hat dich gezogen. Er hat es dir gegeben, dass du zum Sohn kommen kannst. Und lass uns das ganz kurz in Gedanken verarbeiten. Denke über diese Wahrheit nach. Du bist ein Geschenk Gottes an seinen Sohn. Ich muss sagen, mir fehlen da manchmal die Worte. Deswegen gebe ich euch ganz kurz die Zeit, darüber nachzudenken. Du bist ein Geschenk Gottes an seinen Sohn. Was empfindest du bei diesem Gedanken? Ist es nicht eine überwältigende, auch glückbringende, auch eine beruhigende Wahrheit für uns? Wie können wir Gott nicht anbeten, wenn wir darüber nachdenken? Sollte genau diese Wahrheit nicht eine tiefe Liebe zu unserem Gott in uns hervorrufen, so wie es Johannes auch sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat? Ich denke, gerade diese Wahrheiten können uns daran antreiben, ihn zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich habe ja schon aus Johannes 17 zitiert und gerade in diesem Gebet sehen wir, wie wertvoll diejenigen für Jesus sind, die der Vater ihm gegeben hat. Er ist besorgt um sie, er schützt sie. Und ich glaube, sie sind auch so kostbar für ihn, weil sie ihm eben von seinem Vater gegeben sind. Es ist auch der Geber dieser Gabe, die diese Menschen für Jesus so wertvoll machen. Und all das wollen wir im zweiten Punkt etwas vertiefen. Als Gläubiger wirst du nicht verloren gehen. Jesus sagt ja in Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus stellt hier und auch an vielen anderen Stellen klar, dass er sich dem Willen seines Vaters unterordnet. Und er stellt es auch an anderen Stellen klar, dass Liebe und Gehorsam zusammengehören. Und so können wir hier sehen, dass diese Worte Jesu ein Ausdruck seiner Liebe zu seinem Vater im Himmel sind. Und genau in dieser Liebe, weil er seinen Vater so liebt, tut Jesus alles, was der Vater will. Und ich glaube, da dürfen wir nie den Gedanken haben, dass der Sohn sich irgendwie dazu zwingen muss. So ist es bei uns vielleicht manchmal, ja, dass wir uns zum Gehorsam irgendwie zwingen müssen, weil da noch das Fleisch entgegensteht. Bei Jesus ist es nicht so. Es ist nicht so, dass Jesus irgendwie seinen eigenen Willen hat und diesen irgendwie beherrschen muss, um nicht seinen eigenen, sondern Gottes Willen zu tun oder den Willen seines Vaters. Nein, wir lesen es an vielen Stellen, wo Jesus selbst sagt, der Vater und der Sohn sind eins. Sie haben eine vollkommene gegenseitige Liebe und das, was der Vater will, das will automatisch auch der Sohn. Da ist kein Fünkchen Uneinigkeit in der Dreieinigkeit. Vom Wesen und auch vom Willen sind Vater und Sohn und Heiliger Geist vollkommen übereinstimmend. Und so bekommen wir hier in dieser Aussage von Jesus auch wieder einen Einblick in diese Liebe, die innerhalb dieser Dreieinigkeit auch herrscht. Und es ist aber auch wunderbar, dass diese Liebe nicht innerhalb dieser Dreieinigkeit bleibt. Sie bleibt nicht nur bei Gott, sondern, wie wir es hier auch lesen, der Vater richtet seine Liebe auf uns Menschen. Und ich glaube, das wird deutlich, wenn wir eben sehen, wie Jesus hier den Willen des Vaters beschreibt. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, also der Wille des Vaters, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. Diejenigen, die Gott genommen hat und seinem Sohn gegeben hat, die sind für Gott sehr wertvoll. Er will nicht, dass sie verloren gehen. Und für mich ist es ein großer Ausdruck der Liebe Gottes, des Vaters zu uns. Wir haben es ja in der letzten Predigt am Sonntag schon gehört, dass Gott der Vater uns liebt. Und hier haben wir eine weitere Bestätigung dafür. Man kann sich die Frage stellen, warum ist es so? Warum sind wir so wichtig für Gott? Ich denke, es ist klar, dass seine Liebe zu uns bedingungslos ist. Gott sagt nicht, naja, wenn du das und das machst, wenn du so lebst, wie ich das will, dann liebe ich dich und ansonsten hasse ich dich und bin zornig auf dich. So sind wir Menschen vielleicht manchmal, wenn es mir nicht passt, was mein Nächster tut, dann verachte ich ihn, dann fällt es mir auch schwer, ihn zu lieben. Wenn Gott so mit uns umgehen würde, dann könnte er uns, glaube ich, nicht lieben. Aber Gottes Liebe zu uns ist eben nicht von diesen Bedingungen abhängig, sondern diese Liebe ist in seinem eigenen Wesen, auch in seiner freien Entscheidung verankert. Und eben weil er seine Liebe auf uns gerichtet hat, sind wir so wertvoll für ihn. Und es wird eben auch deutlich an dem Preis, den er für uns bezahlt hat. Ja? Seinen eigenen Sohn hat er für uns gegeben. Daran sehen wir, wie wertvoll wir für Gott sind. Und Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Er hat uns dadurch erlöst und er hat uns zum Sohn gezogen, damit wir im Glauben zu Jesus kommen. Und jetzt will er, dass wir in Ewigkeit mit ihm sind und bei ihm sind. Und genau diesen Willen Gottes soll der Sohn also ausführen. Und weil Jesus den Vater so sehr liebt, wird er natürlich auch alles daran setzen, das zu tun. Wenn Gott uns so einen Auftrag gegeben hätte, dann hätten wir natürlich allen Grund zu zweifeln, weil wir wissen, jeder von uns hat es sicherlich schon erlebt, dass wir Gottes Aufträge nicht vollkommen ausgeführt haben. Und ja, wenn es an uns läge, dann könnten wir zweifeln. Aber wenn er seinem Sohn einen Auftrag gibt, dann wird dieser Auftrag auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Auch weil Jesus selbst als Gottes Sohn Gott ist. Wenn also der Vater seinem Sohn etwas gibt und sagt, pass darauf auf, dann ist diese Gabe, auf die er aufpassen soll, so wertvoll für ihn und er wird sehr behutsam damit umgehen, weil eben auch sein geliebter Vater der Geber dieser Gabe ist. Und wir es schon gesehen haben, diese Gabe sind wir. Der Wille des Vaters, wie Jesus ihn in den Versen 39 und 40 beschreibt, wird also vollendet werden. Dieser Wille wird sich auch niemals verändern. Gott wird mit diesem Willen zum Ziel kommen. Also ist unsere Errettung sicher. Wir werden nicht verloren gehen in alle Ewigkeit. Und Jesus bestätigt diese Wahrheit so wunderbar in Kapitel 10, wo es um den Hirten geht. Ich denke, diese Verse kennen wir, Johannes 10. Ich lese die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Sehen wir hier diese Verbindung zu Kapitel 6. Der Vater hat dem Sohn Schafe gegeben und sie werden nicht verloren gehen. Auch die Grammatik, die Johannes hier beschreibt oder die Jesus auch selber ja gesagt hat, ist ja aufschlussreich. Er sagt, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Jesus verwendet hier die stärkste mögliche Verneinung eines zukünftigen Geschehens. Daran sehen wir, es ist völlig sicher, dass es nicht geschehen wird, dass wir verloren gehen. Und außerdem sehen wir hier auch nochmal dieses gemeinsame Handeln Gottes, des Vaters und des Sohnes. Zuerst sagt Jesus ja, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und später sagt er dann noch, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Wir sind also doppelt gesichert, wenn man das so sagen kann. Wir sind in der Hand Jesu und wir sind in der Hand des Vaters. Nochmal, wenn es Gottes Wille ist, uns festzuhalten, dann werden wir nicht verloren gehen. Und dann ist die Frage, brauchen wir noch mehr Sicherheitsgarantien? Was soll uns Gott noch mehr sagen, damit wir noch sicherer sind? Ich denke, alle Zweifel sollten hiermit ausgeräumt sein. Und wenn du diesen Tatsachen glaubst, dann wird Ruhe und Friede und auch Freude in dein Herz einkehren. Und du kannst auch in diesem Moment, wenn du das hörst, alle Not, alle Last vergessen, darfst hier in dieser Wahrheit wirklich zur Ruhe kommen. Du bist in der Hand des allmächtigen Gottes, der wird dich nicht loslassen. Vielleicht bist du aber aktuell auch nicht ganz davon überzeugt, vielleicht fühlt es für dich sich gar nicht so an, dass du sicher bist in Gottes Hand. Vielleicht erscheint es dir aktuell auch so, dass sich Gott irgendwie gar nicht für dein Leben interessiert. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen. Alles, was wir uns bis hierher angeschaut haben, ist die absolute Wahrheit. Es ist Gottes Wort. Jesus selbst hat doch diese Worte gesprochen, die wir gerade gelesen haben. Also können wir uns hundertprozentig darauf verlassen. Und ja, dieses Leben kann natürlich geprägt sein von Leid und von Schwierigkeiten und von Belastungen. Das sind aber niemals Zeichen dafür, dass Gott dich irgendwie verlassen hätte. Denn wir haben es gesehen, Gott hält uns in seiner Hand und wird uns nicht verlassen. Niemand kann uns aus dieser Hand herausreißen, auch nicht unsere Nöte, unsere Leiden oder Sonstiges. Nicht mal Sünde und Teufel haben die Macht über uns. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, sagt Paulus in Römer 8, 35. Und dann fährt er fort in 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben es erst vor einigen Wochen im Psalm 23 gelesen, wo David über den guten Hirten schreibt, von dem wir ja auch gerade schon in Johannes 10 gelesen haben. Und dort sagt er in Vers 4, Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. David schreibt dir vom Tal des Todesschattens. Hört sich das nach einem sorgenfreien, entspannten und genießbaren Leben an? Nein, es ist Finsternis, Leid, vielleicht steht manchmal sogar der Tod vor der Tür. Aber genau in diesen Tälern ist unser Hirte bei uns und darauf kannst du dich vollkommen verlassen. Denn an ihn darfst du dich klammern in jedem Augenblick deines Lebens. Und selbst wenn du meinst, im Moment, Gott ist nicht da, so ist er dennoch da. Es liegt letztendlich nicht an unserer Wahrnehmung, ob Gott da ist oder nicht, sondern an seiner Wahrheit. Und diese Wahrheit haben wir eben angeschaut und in seinem wahrhaftigen Wort gelesen. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen geht. Vielleicht kommt dann noch ein weiterer Einwand auf. Wir haben vorhin natürlich gesehen, dass diese Wahrheiten, über die ich jetzt geredet habe, nur für Gläubige gelten. Aktuell fühle ich mich vielleicht gar nicht so gläubig. Es sind so viele Zweifel vorhanden. Ich sehe meine Unfähigkeit, meine Sünde. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich wirklich an Jesus glaube und zu denjenigen gehöre, die der Vater seinem Sohn gegeben hat. Sind das vielleicht Gedanken, die dich aktuell beschäftigen, die dich vielleicht auch immer wieder plagen? Dann ist es natürlich auch gut, manchmal zu hinterfragen und zu prüfen, und das dürfen wir auch tun, wir haben heute früh schon darüber gehört. Und dennoch denke ich, müssen wir da auch immer wieder vorsichtig sein. Jeder von euch, zumindest der hier zur Gemeinde gehört, von dem weiß ich, dass er es doch bezeugt hat, dass er in einer gewissen Zeit seines Lebens oder auch zu einem gewissen Zeitpunkt zum Glauben an Christus gekommen ist. Du hast in der Vergangenheit dein Vertrauen auf Christus gesetzt, hast erkannt, dass du ihn brauchst, um Vergebung der Schuld und Frieden mit Gott zu haben. Wenn das so ist, auch wenn es aktuell sich nicht so anfühlt, dann hat Gott dich schon zu seinem Sohn gezogen. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel immer wieder einreden wird, dass wir zu schlecht sind für Gott. Aber Christus ist es, der uns rechtfertigt. Es ist nicht unsere Heiligung. Es ist auch nicht die Kraft oder die Stärke oder die Größe unseres Glaubens. Der Glaube an Christi, stellvertretendes Opfer für unsere Sünde, rettet uns und nicht unsere Sündlosigkeit. Und wir dürfen auch mal zweifeln an uns selbst und wir werden auch mal zweifeln an uns selbst. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wir einfach aufgehört haben, an Christus zu glauben. Wer sein ganzes Vertrauen auf Christi Erlösung setzt, wer auf ihn baut hinsichtlich der eigenen Errettung, der ist sicher, auch wenn Zweifel da sind. Wenn Christus ein Werk des Glaubens in dir angefangen hat, dann wird er es auch vollenden. Lesen wir in Philipper 1, Vers 6. Außerdem ist Christus selbst der Anfänger und Vollender des Glaubens, wie wir es in Hebräer 12, Vers 2 lesen können. Ja, wir werden immer wieder schwach sein, aber wir sind letztendlich in der starken Hand unseres Gottes und unseres Hirten. Und auf diesem Weg zum Ziel wird es natürlich immer wieder Schwierigkeiten, wird es auch Zweifel geben. Aber Jesus sagt, dass sogar das Ziel uns sicher ist. Und darauf möchte ich noch im letzten Punkt eingehen. Als Gläubiger wirst du am letzten Tag auferweckt werden. In Vers 39 haben wir gelesen, was der Wille Gottes ist. Und diese erste Hälfte von dem, was darin enthalten ist, haben wir jetzt bereits betrachtet. Jesus soll nichts davon verlieren, was sein Vater ihm gibt. Und die zweite Hälfte beschreibt Jesus jetzt so, sondern es auferwecke am letzten Tag. Jesus bestätigt uns dann auch in Vers 40, dass er auch diesen Teil des Willens seines Vaters ausführen wird, wenn er sagt, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und wen wird er auferwecken? Wer ist dieser ihn? Hier geht es um diejenigen, die an Jesus glauben, um Gläubige. Und dass diese Erweckung wirklich stattfinden wird, bestätigt Jesus dann noch zwei weitere Male, einmal in Vers 44 und dann auch in Vers 54, wo er die gleichen Worte benutzt, ich werde ihn auferwecken. Also sehen wir, auf dem Weg zum Ziel wird niemand, der an Jesus Christus glaubt, verloren gehen. Und Jesus garantiert zusätzlich, dass wir auch am letzten Tag nicht einfach doch irgendwie zurückgelassen oder abgelehnt werden. Diese Auferweckung, von der Jesus hier spricht, ist das Ereignis, wenn Jesus uns zu sich holen wird und wo wir dann in verherrlichter und vollkommener Gemeinschaft bei ihm sein werden. Und ich habe vorher schon die Frage gestellt, brauchen wir noch mehr Sicherheitsgarantien? Eigentlich hätten die ersten zwei Punkte schon gereicht, um uns sicher zu machen, aber Jesus gibt uns noch mehr. Und ja, vielleicht sind da auch Zweifel, Gott wird uns ans Ziel bringen, aber weiß ich wirklich, dass er mich nicht abweisen wird, wenn ich dann vor ihm stehe? Ja, das weiß ich, weil Jesus hier sagt, ich werde ihn auferwecken. Das garantiert Jesus uns hier und Jesus kann nicht lügen, es wird so sein. Natürlich werden alle anderen auch auferstehen, auch die, die nicht an Jesus glauben und sie gehen in die ewige Verdammnis. Aber Jesus spricht hier in diesem Abschnitt von den Seinen, von denen, die Gott, sein Vater, ihm gegeben hat. Und diese werden auferweckt werden und dann bei Jesus sein. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das gilt den Gläubigen in Christus. Das war 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17. Vielleicht sind immer noch Zweifel da. Wie weiß ich, dass wenn ich dann ja, letztendlich im Gericht bin oder vor dem Richter der Welt stehe, dass ich dann nicht doch noch irgendwie das Ziel verfehle und im Gericht scheitern werde. Auch dazu sagt Jesus uns etwas in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Toten das Leben übergegangen. Wir kommen nicht ins Gericht, wir sind in Christus gerecht, er hat unsere Schuld weggenommen. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Römer 8, Vers 33. Und ich hoffe, dass all diese Wahrheiten und vor allem auch die Worte von Jesus, unserem Herrn persönlich, die wir hier im Johannesevangelium lesen können, dass sie uns erneut überzeugt haben und uns Zuversicht und Hoffnung geben. Ich glaube, wir haben, wenn wir darüber nachdenken, allen Grund zu überschwänglicher Freude, weil wir eben so eine Garantie von einer wunderbaren Zukunft haben, die uns sicher ist und weil wir auch sicher sind in der Hand unseres Heilands, unseres Hirten. Und natürlich, wenn wir auf keine zukünftige Welt hoffen könnten, wenn wir wüssten, dass dann alles vorbei ist, das haben wir heute früh auch gehört, dass manche so denken, okay, dann kommt halt einfach nichts. Wenn es so wäre, dann wäre es natürlich sinnvoll, auch irgendwie hier aus allen Nöten und Sorgen zu entfliehen. Aber weil wir wissen, dass diese Welt, in der wir jetzt gerade leben, durch etwas viel Besseres und Wundervolleres abgelöst wird, können wir ungeachtet all unserer Umstände in unserem Leben fröhlich sein und zuversichtlich und hoffnungsvoll. Und wir dürfen tiefen Frieden in unseren Herzen haben. Und Gottes souveräner Wille, der Ratschluss seines Herzens, der Plan, den er gefasst hat in sich selbst, ist es, diejenigen, die er seinem Sohn gegeben hat, in diesem Leben durchzutragen, sie zu erhalten, sie zu führen bis ans Ziel, um letztendlich am Ende vollkommene Gemeinschaft zu haben mit dem Volk.